So, schön euch wieder zu sehen. Hier ist es wie in Afrika. Darf man ein Fenster hier aufmachen? Ja. Die Nachbarn. Ja, ich kann auch für sie reden. Hauptsache, sie halten es aus bis am Sonntag, dann gehe ich wieder. Schon 2 Jahre, die herum sind. In der Zwischenzeit sind wir alle älter geworden. In der Zwischenzeit bin ich noch mal 3-mal mehr Großvater geworden. Dieses Jahr. Ich brauche keinen Applaus, das sind meine Kinder, die arbeiten. Großvater und Großmutter sind ruhig. Und dieses Jahr werden wir noch ein 7. bekommen im August. Nun freue ich mich. Wisst ihr, vorher hatte ich immer Angst vor der Steuer. Jetzt habe ich Angst vor Weihnachten. Mensch, wenn Weihnachten kommt, sage ich mir, Mensch, jetzt sind 7. Und wenn die so weiter arbeiten. Ich freue mich, hier zu sein und das Evangelium wieder zu verkünden. In der Zwischenzeit haben wir auch so Schönes und viel erlebt, auch in unserer Gemeinde in Frankreich. Ich werde zwar nicht heute Abend darüber speziell sprechen, aber wir hatten die Freude, jetzt unser neues Gebäude zu einweihen. Und das war natürlich für uns ein großes Fest und ein großer Sieg. Ich muss sagen, es gab einen richtigen Kampf, bis das alles so weit war. Aber nun jetzt ist es gemacht und wir haben die Freude, die Menschen zu sehen, die kommen zu Jesus. Menschen, die sich bekehren, Menschen, die geheilt werden, anderen werden befreit. Und das ist unsere Freude. Das ist unser Vorteil. Das ist unser Vorteil. Wir sahen, wie das französische Fernsehen kam von überall. Da waren auch alle nationale Zeitungen und so weiter. Und jeder dürfte von Jesus hören. Und es gibt nichts Schöneres, als Jesus zu verkünden. Es gibt nichts Höheres, nichts Größeres, als Jesus zu verkünden. Sag es mal deinem Nachbar. Mensch, es gibt nichts Schöneres. Und jetzt, wo du so weit bist und du ihn anschaust, gib ihm einen Kuss, sag ihm willkommen. Willkommen, sei willkommen. Das sind wir so gewöhnt in Frankreich, wir begrüßen uns mit einem Kuss. Das seid ihr gar nicht gewöhnt, hä? Das sehe ich oft, wenn ich in Deutschland bin. Wenn ich jemanden begrüßen will, speziell die Männer. Die Bibel sagt, wir sollen uns begrüßen mit einem heiligen Kuss. Mensch, die sind steif wie ein Baum. Ich sage ihnen immer, ich beiße nicht. Also es ist so schön, wenn man sich auch so von ganzem Herzen begrüßen darf. Heute Abend, das Thema über diese Tage ist Gott erleben. Und ich glaube, dass jeder Gott erleben will. Ich weiß zwar nicht, ob jemand hier ist für das erste Mal in so einem Gottesdienst, ob ihr schon gewöhnt sind, in so Gottesdiensten zu kommen. Aber was ich weiß, ist, dass wenn wir Gott erleben, unser Leben sich auch verändert. Das war der Fall in unserer Familie, wo wir Gott erlebt haben durch die Heilung meiner Mutter, hat das unser ganzes Leben verändert. Unser ganzes Ziel hat sich verändert. Das Wesen unseres Lebens hat sich verändert. Über einmal hatte das Leben einen Sinn. Es sind Leute, die leben, aber das Leben hat keinen Sinn. Letztens war ich leider an einer Beerdigung. Ich hatte dazu zu predigen und der Mann war nur 54 Jahre alt und in 1,5 Monaten ging er. eineinhalb Monat vorher gesund und eineinhalb Monat nachher schon im Himmel. Und da predigte ich so von ganzem Herzen den Menschen, die da waren. Und am Ende kam eine Frau und ich sagte: Hören Sie, lieber Mann, was Sie gesagt haben, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Zwar, ich habe eine Religion, ich habe eine Tradition, aber ich wurde noch nie so angesprochen. Und ich möchte euch etwas erkennen. Ich war mit dem Ehepartner, ich war mit dem Mann, mit dem welchen ich lebe, schon 7 Jahren. Und ich sagte ihm, es ist was leer in mir. Und sie sagte, erzählte mir das, dass das stattgefunden hat vor 2 Jahren. Und sie sagte, ich fühle mich so leer innerlich. Und sie schaut mich an und sagt mir, wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Ich sagte, nein. Er hat mir geantwortet, ja, was willst du mehr? Du hast ein Haus. Wir haben 2 Autos. Du hast ein Motorrad, ich habe ein Motorrad. Soweit hast du genug Geld, um in jedes Geschäft zu gehen und was einzukaufen. Was brauchst du noch mehr? Und da sagte sie, ich antwortete ihm, du hast nichts verstanden. Ich rede dir von etwas, das leer ist in mir und du antwortest mich nur mit materiellen Sachen. Und sie sagte mir, mein Leben ist sinnlos. Wenn du mal alles besitzest, wenn du Haus hast, Auto hast, Geld hast, wenn du einkaufen kannst, was du willst, wenn du auch alles besitzen würdest, wenn du die Hauptsache nicht besitzest, wenn du Jesus nicht hast, da bleibst du leer und dann hat dein Leben keinen Sinn. Ob es hier in Deutschland ist oder in andere Länder, ich reise viel, ich komme jetzt von Israel zurück und gehe wieder nach Libanon. Und ich sehe immer wieder das Gleiche. Menschen brauchen mehr als nur etwas zu besitzen. Menschen brauchen mehr. Und so wie wir Gott erleben wollen, sollen wir ihn auch zuerst treffen. Es gibt kein Erlebnis, wenn dir Gott nicht entgegenkommt. Deshalb müssen wir ihn suchen von ganzem Herzen. Und ich habe jetzt nicht Hunderten, aber Tausenden Menschen gesehen, die ihn gefunden haben und sich total verändert haben. Letztens war ich mit einem Mann, kam am Ende des Gottesdienstes noch ein junger Mann, sagte mir das Folgende: Pastor, wissen Sie, ich bin 28 Jahre alt oder 29 und ich lebe da in einer wilden Ehe, sagt ihr, oder? Wilde Ehe. Es ist gut, wenn die Ehe zahm wird. Ha? Mach sie nicht wild. Mach sie zahm. Und da sagte er mir, ich möchte euch sagen, vor 5 Monaten war ich noch ein tiefer, totaler Atheist. Für mich gab es kein Gott. Ich hatte das überlegt und der Mann überlegt, der sagte nicht nur, ich bin Atheist, so, dass er Ruhe hat mit mir. Er sagte, ich war ein überzeugter Atheist. Und die Frau, mit der welche ich lebe, schon 7 Jahre, die ging mal aufs Internet und über einmal ist sie auf euer Gottesdienst gefallen. Und dann hat sie zugeschaut und das hat sie berührt und dann schaute sie wieder und das hat sie wieder berührt, bis an den Punkt, wo sie sich entschieden hat, in den Gottesdienst zu kommen. Und dann kam sie. Und nach einer Zeit sagte sie zu ihm, komm denn mal mit mir. Und er sagte, ich bin ungläubig, was willst du, dass ich in einer Kirche tue? Ich verliere meine Zeit. Aber um ihr zu gefallen, was macht man nicht für seine Frau? was Frau will. Das will Gott. Hä? Die Männer, die folgen. Ihr seid still hier in Deutschland. Hä? Jeder Mann hat Angst. Ja, nachher kommen wir nach Hause und dann geht es erst los. Und dann kam er in den Gottesdienst, um ihr zu gefallen, saß hin. Und dann sagte er mir, hören Sie, niemand hat mir gesprochen. Niemand suchte mich zu überreden. Niemand. Ich saß da als guter Atheist, um zuzuschauen. Aber sagte er mir, über einmal passierte was in mir, dass ich mich nicht mit dem Verstand erklären kann. Über einmal öffneten sich meine Augen. Über einmal sagte ich mir, wie ist es möglich, dass ich ungläubig bin? Wie kann man ungläubig sein? Und er sagte mir, in Zeit einer Sekunde, meine alle Theorien fielen an Boden. Es war fertig. In einer Sekunde wurde ich von ungläubig gläubig. Aber das war nur die Gegenwart Gottes. Das war nur die Gegenwart Gottes. Niemand hat mit ihm gesprochen. Niemand hat ihm gesagt, Mensch, du bist falsch. Niemand. Der Geist Gottes kam. Und durch den Geist Gottes hat dieser Mann ein lebendiges Erlebnis gemacht mit Gott. Und das wird mein Thema sein über diese heute bis am Sonntag. Der Heilige Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um auch Gott zu erleben. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Wäre jemand hier, der noch weit von ihm lebt, kann ich dich nur einladen, komm zu Jesus, verliere deine Zeit nicht. Schade, dass du so arm bleibst, geistlich arm bleibst. Gott ist lebendig, Gott ist hier. Ich habe einen Fußballer in der Gemeinde, ein Profi, der spielt, hat Weltmeisterschaft gemacht und so weiter und spielt heute noch. Aber er sagte mir, weißt du, Samuel, wenn du mal alles hast, wenn du das Geld hast, um in eine Garage zu gehen und ein Auto zu kaufen, wie du das willst, wenn du auch alles machen kannst mit deinem Geld, über einmal musst du feststellen, Mensch, ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Und dann sagte er mir etwas Interessantes. Er sagte, weißt du, die Leute, die das Geld nicht haben und nicht berühmt sind, wie wir Fußballer. Ich ging ihm nachzuschauen in Basel, da waren 35.000 Menschen im Stadion. Und er sagte, die Leute, die nicht berühmt sind wie wir, die noch nicht das Geld haben, die noch nicht alles besitzen, die denken sich immer, der Tag, wo ich das habe, werde ich glücklich sein. Und er sagte, diese Menschen haben noch dieses Vorteil, in der Einbildung zu leben, dass wenn sie das besitzen, sie froh sind. Aber ich war so weit, dass ich diesen Luxus gar nicht mehr haben könnte, diese Einbildung, dass wenn ich das alles habe, ich froh bin, weil ich es hatte und war unglücklich. Meine Lieben, wir brauchen Jesus und ich kann euch nur einladen, ich kann euch nur sagen, es ist fantastisch, mit ihm zu gehen, zu leben. Es ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Wenn du ein gläubiger Mann bist, ob du jung oder alt bist, dann hast du eine lebendige Hoffnung. Dann ist das Beste immer vor dir. Hallo? Vor dir. Dann wirst du alt, aber das Beste ist immer noch vor dir. Ich sehe alte Leute ohne Hoffnung. Das Beste ist immer hinter ihnen. Ja, und ich 20 war. Ja, Mensch, wenn ich 25 war. Und dann reden sie nur noch von der Vergangenheit. Und dann nähren sie sich mit dieser Vergangenheit. Wenn du Jesus besitzest, dann weißt du, das Beste ist vor mir. Hallo, das Beste kommt. Das Schönste kommt noch. Und dann hast du eine Freude. Und dann kannst du dein ganzes Leben dienen mit Freude. Dann hat dein Leben einen Sinn und einen Wert. Und dieser lebendige Jesus ist hier. Aber er hat auch gesagt, dass wenn wir Gott sehen wollen, ihm wirken, brauchen wir auch seine Kraft. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Viele, viele Leute, Menschen und auch Christen schätzen nicht den Wert, den Heiligen Geist zu besitzen. Ich komme in viele Gemeinden, in viele Orten in Europa, in Afrika, in andere Länder. Viele schätzen nicht, wie wertvoll der Heilige Geist ist. Ohne den Geist Gottes können wir das Werk Gottes gar nicht tun. Du kannst es vergessen. Du kannst Religion, Tradition, du kannst Sachen tun, die geistlich aussehen, aber die nicht das Werk Gottes sind. Du brauchst den Geist Gottes. Und ich möchte heute Abend ein erstes teilnehmen. David war bewusst, wie wichtig es war, der Heilige Geist zu besitzen. David wusste das. Der König David wusste, wie wichtig es ist, oh Gott, dass der Geist dabei ist. Er betet, nachdem er gefallen ist in einer Sünde. Ich mache das Glas nur hier, ich spüre, die Brüder und Schwestern werden getauft mit diesem. Das ist ein deutscher Tisch. Ja. Der ist so, bleibt so. So sind wir seit immer und das wird so bleiben. Und der Franzose kann erzählen, was er will. Wir sind so. Aber der Geist kann euch verändern, der Franzose nicht. Der Geist kann euch verändern. Und er wird es tun. David fiel in einer Sünde. Ich werde nicht über die Sünde Davids reden. Aber wo er Buße getan hat, betete er. Und in seinem Gebet waren zwei Punkte, die so wichtig sind. Und ich werde speziell über einer von diesen zwei predigen. Er sagt im Psalm 51, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Erster Punkt. Und dann geht er weiter und sagt, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das war sein Gebet. Mensch, er wusste, mit dem, was er da geliefert hatte, dass der Geist Gottes jetzt ihm genommen sein kann. Und das wollte er nicht. Das war sein Gebet. Und wenn ich das wieder gelesen habe, letztens, dachte ich mir, ja, warum war David so scharf auf den Heiligen Geist? Warum hat er speziell diese zwei Punkte wiederholt? Warum war er so überzeugt, dass das so wichtig ist? Und dann über einmal kam es mir so wie ein Licht. Weißt du, wenn du als das Wort Gottes so am Lesen bist oder am Meditieren, sagt ihr das? Meditieren? Meditieren bist, über einmal kommt wie ein Licht. Und da weißt du, der Heilige Geist öffnet dir die Augen. Was für einige so logisch ist, ist nicht logisch für jeder. Und wenn ich das gelesen habe, war es wie wenn der Geist Gottes mir sagte, David war so scharf über diese zwei Punkte, weil er gesehen hat, was passiert in einem Leben eines Menschen, wenn Gott ihn auf die Seite macht und der Geist von ihm geht. Und das hat er gesehen im Leben Saul. David hatte gesehen, was passiert, wenn der Geist sich zurückzieht. Er hat nicht ungefähr gebetet. Er hat nicht nur so gebetet, weil das so schön aussieht. Entschuldigung, ich habe mich immer noch nicht verbessert seit 2 Jahren. Aber ihr versteht mich, ha? Und wenn nicht, kannst du sie übersetzen vielleicht, lieber Bruder. Danke. Er wusste, was passierte bei König Saul. Er war überzeugt, oh Gott, er hat auch gesündigt. Die Folgen sind, du hast ihn verworfen. Und zweitens, der Geist ging von ihm. Und was ich da gesehen habe, will ich nicht erleben. Vergebe mir meine Sünde und schenke mir die Gnade, der Geist immer zu besitzen. David war bewusst, aber viele Christen heute sind es nicht mehr. Wenn die Christen heute so bewusst sein würden wie David, sie würden die Gegenwart des Geistes Gottes suchen von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Sie würden sich keine Ruhe lassen, bevor sie erfüllt sein würden von dem Heiligen Geist. Er wusste, und ich möchte durch das Leben Saul mit euch so kurz zuschauen, was passiert im Leben eines Menschen zuerst, wenn der Geist Gottes kommt. Heute Abend ist das die erste Etappe, wenn der Geist kommt. Wenn der Geist kommt, bis welche Zeit? Ich habe Zeit. Das ist richtig demokratisch. Gibt ihr mir Zeit? Okay. Sowieso, wenn ich sehe, dass ihr so geistlich einschläft, mache ich Ende. Wie war die Situation zu dieser Zeit in Israel? Israel wurde geleitet durch Richter, von einem geisterfüllten Menschen. Etliche waren sehr gute Richter, anderen waren nicht so gut. Aber diese Menschen suchten immer die Gegenwart Gottes, um zu wissen, wie sie das Volk leiden sollen. Jetzt kommt Israel und sagt das Folgende. Siehe, und da reden sie zu Samuel, den letzten Richter und der Prophet, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So, hört mal gut zu, was er sagt, was sie sagen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Wie ihn alle Heiden haben. Mensch, Samuel, wir wollen jetzt wie die anderen werden. Wir wollen so religiös und politisch korrekt sein. Wir wollen nicht ein Volk sein, das keinen König hat. Wir wollen ein Volk sein, das einen König hat wie die Heiden. Obwohl Gott sie geleitet hat, diese ganze Jahre, obwohl Gott gut war mit ihnen, obwohl diese Richter Menschen waren, die von Gott und von seinem Geist erfüllt waren, sagen sie jetzt, es reicht. Wir wollen einen König wie alle anderen. Hör mal gut zu. Diese Gefahr ist auch in deinem Leben und im Leben der Gemeinde. Pastor, wir wollen wie die anderen werden. Wir wollen wie die anderen werden. Nun kann ich dir etwas sagen, wenn du mit dem Geist wandern willst, dann kannst du nicht wie die anderen sein. Es ist entweder oder. Oder du sagst, ich will mit dem Geist gehen. Und dann wirst du auch speziell werden. Oder du sagst, Mensch, wir wollen so eine fromme, stille Gemeinde werden. dass die Dämonen ruhig bleiben. Wir wollen nicht so speziell sein, weil das Druck bringt. Wir wollen nicht mehr so in Zungen reden. Wir wollen keine Prophetie mehr. Es könnte falsch sein, aber es könnte auch recht sein. Hä? Ja, wir haben jetzt für viele Kranken gebetet, viele sind doch gestorben. Ja, aber die alle, die gesund geworden sind. Ich frage dir mal, wie viel sterben im Krankenhaus? Hattest du schon die Idee zu sagen, wir schließen das Krankenhaus, weil etliche sterben im Krankenhaus? Wir wollen wie die anderen werden. Letztens war ich mit einem Pastor, der mir das Folgende sagte. Eine Pfingstgemeinde, Mensch, Pfingstgemeinde bedeutet, was es bedeuten will. In einer Pfingstgemeinde musst du Pfingste finden. Hallo? In Deutschland musst du Mercedes finden. In Pfingstgemeinde muss man den Geist Gottes erleben. Und das sagte er mir und erklärte mir, die Gemeinde hat sich entschlossen, die Pfingste privat zu erleben. Im Geheimnis zu Hause. Ja, hallo, wäre der Heilige Geist in Jerusalem privat runtergekommen, wäre absolut nichts passiert. Wenn er gekommen ist, da war ein Bräusen, da war Krach, da haben es alle gehört und alle sind gekommen. Aber sie waren nicht mehr wie die anderen Menschen. Hallo? Etliche sagten, fantastisch. Die anderen sagten, die sind betrunken. Du kannst nicht alles wollen. Oder du wanderst und sagst, Herr, wir glauben, dass wenn du dabei bist, die Leute auch Gott erleben. Es geht um das. Die Leute Gott erleben. Dieser Mann kam Atheist, saß sich hin, ging raus, gläubig. Niemand hatte ihm gesprochen, aber der Geist Gottes kam. Wir sehen etliche, die kommen, die sind besessen. Wenn sie wieder rausgehen, sind die Dämonen schon vor sie rausgegangen. Natürlich sind wir nicht wie die anderen. Natürlich regen wir etliche auf. Alle lieben uns nicht. Und ich kann nicht jedem Mann gefallen. Paulus sagt, so ich jedem Mann gefallen würde, würde ich Gott nicht mehr gefallen. Gib Acht, wenn du mal allen gefällst. Vielleicht gefällst du ihm nicht mehr. Suche nicht zu sein wie die anderen. Suche zu sein, wie Gott es will. Gemeinde, Jesus, Herr, in dieser Stadt Langenfeld. Suche nicht zu sein wie die anderen. Suche zu sein, wie Gott dich will. Und dann werden die Menschen Gott erleben. Sie erleben ihn schon, aber noch mehr. Aber noch mehr. Dann werden sie Gott erleben. Schaut mal, Saul wurde von Gott erwählt. Keiner kann sagen, dass Saul nicht von Gott erwählt gewesen ist. Saul war von Gott erwählt. Er war wirklich von Gott erwählt. Gott zeigte dem Samuel, wer er salben soll. Gott war wirklich der, der Saul genommen hat, um aus ihm den König zu machen. Das ist sicher. Das ist sicher. Und so hat auch Gott jeder von uns gerufen. Jeder. Jeder ist auserwählt. Jeder will er salben. Jeder. Es gibt kein einer. Du bist auserwählt. Ich hatte noch nie keine Wahl gewonnen. Seit ich weiß, ich bin auserwählt, Mensch. Und habe keinen Pfennig ausgegeben dafür. Sag nicht mehr Pfennig, hä? Auserwählt. So ich hier bin, ist es, weil Gott mich gerufen hat. weil er mich gesucht hat. Und er sucht jeder. Keiner kann sagen, Mensch, mich interessiert sich Gott nicht an mich. Nein, nein, jeder von uns hat er gerufen, an sich angezogen. Und der Wille Gottes ist nicht nur etliche, aber alle Menschen zu retten. Alle Menschen zu salben. Alle Menschen auf den Punkt zu bringen, wo sie Gott erleben. Aber jetzt kommt es. Samuel weiß jetzt, Saul wurde auserwählt für einen Dienst. Und für diesen Dienst muss ich ihn salben. Zu dieser Zeit in dem Altes Bund hat man immer die Propheten, die Priestern und die Königen gesalbt für den Ruf, der ihr war, weil man glaubte. Und es war so. Und dass sie diesen Dienst ausführen können, brauchen sie die Salbung Gottes. So war es. Aber die Salbung kam nicht auf das ganze Volk. Es kam auf Königen, Priestern, es kam auf Propheten. Aber nicht das ganze Volk. Jetzt salbt Samuel diesen Saul. Und schaut, es ist uns geschrieben, und als Entschuldigung. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Ich weiß nicht, hast du dich schon die Frage gestellt, warum auf das Haupt? Warum nicht auf die Füße? Hallo? Warum nicht auf die Hände? Oder für die, die einen Bart haben, auf den Bart, lieber junger Mann. Warum nicht? Warum aufs Haupt? Wenn du Gott erleben willst, dann muss sich dein ganzer Verstand verändern. Vielen erleben Gott nicht, ich will euch sagen, warum. Weil sie in ihrem Verstand gar nicht erneuert sind. Sie wollen Gott erleben unter Bedienung. Herr, ich bin einverstanden, wenn du das so und so tust. Aber das läuft nicht so. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns überredet von Sünden. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns lernt zu denken, nicht nach dem Fleisch, aber nach dem Geist. Die Salbung kommt aufs Haupt. Es fängt hier an. Über einmal denkst du anders. Was mich betroffen hat mit diesem Mann, der Atheist war, wo er mir gesagt hat, wissen Sie, ich kam raus und ich dachte mir, wie konntest du diese Sachen glauben vorher? Wie war das möglich? Er sagte, es wäre wie wenn mir jemand etwas Neues gegeben hätte und über einmal ist es für mich klar. Über einmal, es war für ihn so klar. Hört mal gut zu. Der lebte mit seiner Freundin schon 7 Jahren. Und die haben auch Sport gemacht. Hä? Über einmal sagt er mir, wissen Sie, seit ich Jesus empfangen habe, ich sagte meiner Freundin, jetzt hören wir auf. Zuerst heiraten wir. Ja, hallo. Ich bin nicht zu ihm gegangen und sagt jetzt Maschine kaputt. Nicht nichts. Das kam. Über einmal war es für ihn, er war bewusst, das ist logisch. Man hat ihn nicht gezwungen unter Gesetz. Das darfst du nicht, das musst du nicht, das so weiter und so. Über einmal war es klar, das neue Leben bringt dir neue Gedenken. Und die neue Gedenken, die bringen neues Behandeln oder Handeln. So ist es. Über einmal kannst du Sachen glauben, die du gar nicht glauben könntest vorher. Wenn du nicht erneuert bist im Geist, meinst du, du gehst für einen Kranken zu gebeten, im Glauben, dass er geheilt wird? Das Risiko nimmst du gar nicht. Da sagst du dich voraus, und wenn es nicht klappt. Verstand versteht nicht Heilung, Wunder, Befreiung, Leitung von Gott. Der Verstand versteht das nicht. Wo wir im Bauen waren und wo es so schwierig war und wo sie mir gesagt haben, Herr Pastor, Sie werden das Erlaubnis, das Sie jetzt brauchen, nie bekommen. Sie müssen, was Sie schon gebaut haben, wegreißen. Da waren schon für 500.000 Euro in Beton. Die sagten, kommen Sie nicht nach Paris. Fragt gar nicht das Erlaubnis, ihr werdet es nicht erhalten. Und wir sagten mit dem Team, wir gehen durch den Glauben und wir werden der Dossier, ich weiß nicht, wie ihr das sagt, die Frage machen. Das kostete alleine das zu tun, kostete 27.000 Euro. Vive la France. Und der dabei ist, um das zu entscheiden, der sagte, kommt nicht. Aber wenn du vom Geist erneuert bist, dann kannst du Gott erleben, weil du über einmal denkst, wie er denkt. Über einmal tust du, was er will. Für die Menschen ist es verrückt, aber für ihn ist es Weisheit. Und wir sind gegangen und wir haben es auch abgegeben. Und plötzlich, wo fast alles fertig war, plötzlich nach 3 Jahren kam das Erlaubnis. Aber der Kampf dauerte 3 Jahre. Da musst du durchharren. Und oft kommt der Teufel und sagt, du bist ein wenig verrückt. Jetzt habt ihr noch 27.000 Euro verloren. Wie wirst du Schaft ablegen vor der Rechenschaft ablegen? Ha? Rechenschaft ablegen vor der Gemeinde und so weiter und so fort. Aber wir blieben in dem Namen Jesus, wir wollen glauben. Natürlich, es waren auch Nächte für mich, die nicht so einfach waren. Ich war als im Bett so mit den Augen. Ich schaute immer, ob die Decke immer noch parallel ist mit dem Boden. Einfach war es nicht. Es war eine Herausforderung. Aber der Geist Gottes ist da. Und wir sagten, wir glauben und wir glauben doch. Und wir glaubten. Und vor 3 oder 4 Wochen haben wir die Einweihung gemacht. Und wisst ihr das Schönste? Und wir sind in Frankreich, nicht in Deutschland. Frankreich. Das Projekt kostet 4 Millionen Euro. Wir haben keine Bank gebraucht. Keine Bank gebraucht. Wir haben nie um Geld gebettelt oder gerufen. Nie. Es ging nie kein Korb durch die Reihen. Nie. Nie. Was Gott will, auch wenn die Menschen dagegen sind, was Gott will, das kommt zum Leben. Amen. Unser Verständnis muss sich verändern. Gott erleben geht durch diesen Weg. Und wenn du diesen Weg nicht gehen willst, dann wirst du religiös sein, wirst du lesen, was Gott gemacht hat für die anderen, aber du selbst wirst nicht viel erleben. Ich möchte, dass ein jeder Gott erlebt. Ich möchte, dass ein Gott, jeder Gott erlebt. Aber auf der anderen Seite will ich dir auch sagen, wenn du da bereit bist dafür, musst du auch bereit sein, um nicht mehr zu sein wie alle Menschen. Musst du bereit sein, Sachen zu glauben, die die anderen gar nicht verstehen können. Bereit sein, zu sehen, dass Menschen dir sagen, Mensch, jetzt hat er überschnappt? Ja. Übergeschnappt. Übergeschnappt. Weil sie das nicht fassen können. So wenigen Christen erleben Gott, weil so viele Christen das Risiko nicht nehmen wollen, zu sagen, wir wollen nicht wie die anderen sein. Bruder, Schwester, ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und ich kann dir sagen, über einmal, wenn der Geist Gottes kommt, über einmal denkst du anders, schaust du anders, hast du eine andere Freude, hast du da, wo es fertig ist für alle, fängt es erst an für dich. Dann über einmal ist dein Leben ein anderes Leben, weil Gott treu ist. Das hatten wir erlebt. Ich erzähle das Zeugnis von meinem Sohn nicht mehr. Wir hatten es erklärt das letzte Mal. Aber ich kann euch sagen, wo mein Sohn im Krankenhaus war, wo er in der Psychiatrie war, angebunden an seinem Bett, so schlimm war es. Wo man mir auch den Eindruck gegeben hat, das dauert über Jahre, vielleicht lebenlang. Da hatte ich nur einen Zufluchtsort, das ist der lebendige Gott. Aber da war auch nur etwas, das mir half, das war der Heilige Geist in mir. Ich sage euch nicht, dass es einfach war. Ich sage nicht, dass es keine Sorgen gebracht hat. Ich sage euch nicht, dass es keinen Kampf gebracht hat. Aber, anstatt dass es uns tot gemacht hat, hat es uns stärker gemacht. Und eine Woche vor der Einweihung ist der junge Mann geheiratet. Der ist jetzt geheiratet. Stell dir mal vor, das ist meine Freude. Das ist meine Freude. Es war so schlimm. Jetzt ist er geheiratet. Der Tumor hatte, wo die Ärzte gesagt haben, es kann sein, er wird keine Kinder haben. Der hat schon das zweite, der will schon das dritte. Da läuft's. Glaube nur. Glaube. Das ist das Wort Gottes. Wir wollen Gott erleben. Aber um Gott zu erleben, muss man auch den Weg gehen, auf dem welchen Gott erlebt. Und man muss es annehmen. Wenn ich Gott erleben will, muss ich auch annehmen, dass ich nicht mehr sein werde wie die anderen. Dass mein Verstand die Sachen auch anders verstehen wird. Dass ich auch anders schauen werde, handeln werde. So war es. Schaut mal, ich gebe euch etliche Beispiele. Im Psalm 133. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zusammen seines Kleides. Prediger, lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salben nicht mangeln. Lass es nicht mangeln. Bruder, Schwester, lass es nicht mangeln. Sag deinem Nachbar, lass es nicht mangeln. Lass es nicht mangeln. Schau ihm in die Augen rein. Lass es nicht mangeln. Unser Verstand kann die Sachen Gottes gar nicht verstehen. Epheser 4. So sage ich nun und bezeuge, da spricht Paulus in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Ihre Gedenken sind verfinstert. Wo wir Jesus bekommen haben, empfangen haben, haben wir das Licht empfangen. Und dann gehen die Finsternissen. Und da ist der Geist Gottes. Und da ist diese Salbung, die auf unser Haupt ist. Wenn du das mal verstanden hast, ist alles möglich. Und dann wirst du gehorsam Sachen, die verrückt aussehen. Ich sage nicht, dass die Christen verrückte Sachen machen. Ich sage, dass die Christen tun sollen, was Gott sagt. Aber was Gott sagt, sieht als für die, die verfinstern sind im Kopf, verrückt aus. Versteht ihr? Schaut mal, Jericho. Jericho, wie sie Jericho eingenommen haben. Das ist so eine spezielle Strategie. Hein? Mensch, ich stell mir mal das vor, hier in Deutschland. Mit deutschen Generälen und Kolonellen und Kapitänen und so weiter. Ich würde sagen, Männer, wir werden jetzt diese Stadt einnehmen. Mit diesen hohen Mauern. 6 Tage werden wir nur still herumlaufen. Ich stelle mir vor, was die Generälen gedacht haben. Mensch, der Josua, der war zu lange in der Sonne. Hä? Und dann kommt der Final. Und am letzten Tag, am 7., da werden wir 7-mal darum laufen und am 7. Mal werden wir mit den Trompeten spielen und die Mauern werden zusammenfallen. Und da, wenn du ein normaler Mensch bist, dann sagst du dir, wir müssen der General wechseln. Weil der Verstand die Sachen Gottes gar nicht fassen kann. Welche Armee würde seine Soldaten zum Punkt bringen, wo sie so müde sind? Ich weiß nicht, ob jemand von hier schon in Jericho war. Sie waren in Jericho. Im Sommer? Ich war in Jericho, wo die Wärme war. Ich dachte, ich bin ein Ei in einem Pfanne. Das wärmt. Und Jericho ist nicht nur so 3 Häuser, war eine Stadt. Und da 7-mal gehst du da. Am Ende hast du gar keine. Am Ende kannst du nicht mehr einer Maus nachgeben. Und jetzt kommt der Punkt. Spieltrompete und die Mauer fällen zusammen. Das Wunder findet statt. Es braucht gesalbte Menschen. Es braucht Menschen vom Geist, die so Sachen glauben können. Und es gibt in unseren Gemeinden und überall, ich rede nicht nur von denen, die ungläubig sind. Natürlich, die ungläubig sind, die haben noch nicht das Licht empfangen. Deshalb sage ich dir, bleib nicht ungläubig, komm zu Jesus. Empfange das Licht, bleibe nicht im Finsternis. Das Schönste verpasst du. Komm zu Jesus. Aber viele sind gekommen, jetzt sitzen sie in den Gemeinden, aber die haben immer noch Angst. Es wäre wie wenn der Verstand immer noch verfinstert ist. Und wenn man ihnen so etwas sagt, dann sagen sie, oh Bruder, pass auf, du musst nicht übergeistlich werden. Pass auf, das sieht so unnormal aus. Wie können wir das glauben? Wisst ihr, wo ich gesagt habe der Gemeinde, wir werden bauen und das kostet so und so viel, da waren etliche, die gesagt haben, we are not in the States of America. Das klappt nur bei den Amerikanern, weil die das alles von den Steuern nehmen können. Und dann haben sie so Erklärungen, die mit dem Verstand gut einverstanden sind. Und eine Familie ist gegangen. Eine Familie ging von der Gemeinde. Ich kann niemand zwingen zu glauben. Ich kann nur sagen, der Herr hat mir es gesagt. Und ich glaube es. Natürlich, wo der Sturm war, da waren andere, die gesagt haben, ich wusste es. Ist der Wille Gottes nicht. Im Wille Gottes zu sein, bedeutet nicht, dass alles einfach gehen wird. Jesus ist durch sein Wunder geboren, aber Mensch, Herod war immer noch da. Kinder sind gestorben. Einfach war es nicht. Du kannst im Willen Gottes sein und es ist nicht einfach. Deswegen bist du doch im Willen Gottes. Und heute natürlich die gleichen Brüder, die kommen jetzt wieder. Halleluja, oh, der Herr ist groß. Wir wussten es, Halleluja. Ich sage gar nichts, ich freue mich mit ihnen und sage, okay, wenn du etwas so gelernt hast, ist es gut. Ist es gut. Bruder, Schwester, schau mal, ich stelle mich am Platz von denen, die in Kana waren, mit Jesus. Es kommt Maria zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Zurzeit hat man doch schön gefestelt. Hä? Es dauerte bis zu 7 Tagen und die hatten so, ich weiß nicht mehr, wie viele, 260 oder 300 Liter. Die hatten Durst. Zum Glück war kein Radar und kein Kontroll mit dem Ballon. Hä? Habt ihr auch das, wo da reinblasen muss? Ich glaube, jeder Ballon wäre verplatzt. Jetzt ist kein Wein mehr. Maria kommt und sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, Frau, was ist zwischen uns? Das scheint so hart zu sein. Hä? Warum? Weil da Maria ihm etwas fragte, das nur Gott ihm sagen dürfte. Sie war da in einem Bereich, das nicht ihr gehörte, aber dem Vater im Himmel. Hätte Maria ihm gesagt, kannst du Brot holen beim Bäcker, wäre Jesus gegangen. Das war kein Problem. Aber tue jetzt ein Wunder. Tue ein Wunder. Das war nicht in ihrem Bereich. Nun hat er es doch gemacht. Nun hat er doch gesagt, den Diener kommt, füllt es mit Wasser. Und jetzt sagt er einen, denn diese Diener, geh und bring den Krug zu dem, der das organisiert. Ich stelle mich am Platz vom Diener. Mensch, das schmeckt nach Entlassung. Hä? Er wusste, dass Wasser ist. Er wusste, dass Wasser ist. Doch wurde er gehorsam, ging. Das Wasser wurde Wein. Gott zu erleben, ist eine Herausforderung. Du wirst nie Gott erleben, wenn du die Herausforderung nicht willst. Nie. Und Herausforderung bringt dich aus deiner Sicherheit und deine Bequemlichkeit. Wir sind gerne so bequem. Unsere Bequemlichkeit, unsere Ruhe, unser Frieden und so weiter, diese alle Sachen, diesen Wohlstand. Mensch, es sind auch viele, die zu Jesus kommen, um diesen Wohlstand zu haben. Und etliche predigen noch diesen Wohlstand im Evangelium. Wenn du zu Jesus kommst, hast du keine Sorgen mehr. Wenn du zu Jesus kommst, werden dich alle lieben, du wirst Geld haben, eine schöne Frau, eine liebe Frau, die nicht viel redet und so weiter und so fort. Hey, das hat nichts zu tun mit dem Evangelium. Wenn du zu Jesus kommst, ist es eine Herausforderung. Wenn du Gott erleben willst, gibt es eine Herausforderung. Und wenn du Nein der Herausforderung sagst, dann muss ich dir sagen, erwarte dich nicht, etwas zu erleben. Aber um diese Herausforderung anzunehmen können, oder ja, wie sagt ihr das? Annehmen zu können, Dankeschön, Herr Professor. Annehmen zu können. Um diese Herausforderung annehmen zu können, brauchst du den Geist Gottes. Und wenn der Geist mal da ist, dann wird es einfacher. Dann wird es einfacher, weil durch deine eigene Kraft kannst du es nicht tun. Durch deinen eigenen Willen kannst du es nicht tun. Auch wenn du heute ehrlich sagen würdest am Rausgehen, Mensch, was ich gehört habe, das will ich auch und ich werde mir Mühe geben, um das anzunehmen und Mühe geben, um anders zu denken, es wird nicht gehen. Es braucht einen anderen Geist in dir. Es braucht etwas Neues. Und wenn was Neues kommt, dann bist du auch bereit zu sehen, dass was unmöglich den Menschen ist, das ist Gott möglich. Das ist Gott möglich. Die Salbung. Gib dir mir noch 5 Minuten.
10.
Dankeschön. Dankeschön. Sie sind. Dankeschön. Ich hoffe, ich höre eine Stunde, aber 10 ist schon schön. Ha? Das ist schon ein schöner Zehntel. Ha? Nein, ich will nicht zu lange sein. Wisst ihr, ich weiß etwas, wenn man mal zu lange ist, dann über einmal, am Ende hast du vergessen, was am Anfang gesagt geworden ist, wäre schade. Ich möchte, dass du dich daran erinnerst. Und weißt du, Salbung zu erklären, ich erkläre das ganz einfach, Salbung ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ich mache das einfach. Ha? Aber etwas so zu erklären ist nie einfach. Man meint immer, alles ist so einfach zu erklären. Ich war vor 2 Tagen mit meinen Kindeskindern. Ich mache so eine Pause in der Predigt. Ich war mit meinen Kindeskindern. Und dann sagte mir ich war in einer Pastorkonferenz, aber am Abend war es nicht so weit von meiner Tochter und ich ging hin und ich schlief dort. Und wo ich dort war, sagt mir meine Tochter, Papa, kannst du ihnen eine Geschichte erzählen, bevor sie schlafen gehen? Ich sagte, ja, mit Freude. Und dann gingen sie schon ins Bett. Sie liegen hin und ich dachte, ja, was will ich jetzt erzählen? Und über einmal kam es mir, ich rede über Elia. Und dann sage ich den zwei, kennt ihr Elia? Und dann sagte der kleine Simon, ja, das ist der Vater vom Hugo. Ja, schon recht, ist der Vater vom Hugo, aber ich möchte nicht von diesem Elia reden. Elia, den Prophet in der Bibel. Ach so, die nennen mich Papilou. Ach so, Papilou, ja, was ist ein Prophet? Okay, ein Prophet redet voraus etwas, das noch nicht stattgefunden hat. Zum Beispiel, ein Prophet würde da sein heute Abend, Jade, sie heißt Jade. Er würde zum Beispiel sagen, Jade, morgen wird eine Frau kommen mit roten Haaren, ein schwarzer Sack und Bonbon in den Sack und die wird diese Bonbon dir geben. Dann sagte sie mich, ach so? Ich sagte, nein, das ist eine Geschichte. Jetzt, warte jetzt. Die war schon überzeugt. Ach so? Jetzt nehme ich die Geschichte mit Elia und Elisa. Ich lese es durch. Ich habe auch alles Krach gemacht dazu. Weißt du, die Geschichte lese ich nicht nur so. Wenn die Kinder da sind, mache ich auch den Krach, der damit geht. Etliche würde gerne das hören. Hä? Aber ihr seid nicht meine Kindeskinder. Das mache ich nicht hier. Und wo ich fertig war, am Ende froh, als Pastor, dachte ich jetzt, okay, ich habe sie gelernt, die Lektion habe ich gegeben, will ich noch mal nachschauen, was sie zurückgehalten haben. Sag ich, nun jetzt zum Ende, bevor wir schlafen gehen, was ist ein Prophet? Sagt Simon, ein Prophet ist eine Frau mit roten Haaren und ein schwarzer Sack. Ich sagte, wisst ihr was, wir gehen schlafen, Papilou ist müde jetzt und ihr seid auch müde und wir werden schlafen. Euer Papa soll euch das erklären. Zwischen was du den Menschen sagst und was sie verstehen, Mensch, Ich hoffe, ihr geht mehr als mit einer Frau mit roten Haaren nach Hause. Hä? Die Salbung qualifiziert uns für einen Dienst. Oft wollen wir Gott erleben, aber warum wollen wir Gott erleben? Wozu Gott erleben? Wunder für Wunder hat Jesus nie getan. Viele Menschen kamen zu Jesus, sagte ihnen, ihm, mach Wunder, hat er nein gesagt. Gott erleben für was? Wofür Gott erleben? Es muss ein Ziel haben. Gott ist nicht nur so aus einem Zirkus gekommen, um uns so Sachen zu tun, die uns bewundern. Hallo? Es geht nicht um Spektakel. Es geht um die Rettung von kostbaren Seelen, für die welchen denn Gottes Sohn gestorben ist. Das ist die Herausforderung. Ich sehe viele Leute, die wollen Gott erleben, so nur ein Wunder, wie ich möchte ein Wunder haben. Ja, warum ein Wunder? Wozu ein Wunder? Welches Ziel? Die Salbung qualifizierte der König, um König zu sein. Der Prophet, um dass er von Gott aus reden kann. Es war eine Qualifikation. Und ich glaube, wenn der Geist Gottes kommt, ist es auch in einem Sinn. Bei Jesus steht geschrieben, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium. Es hatte ein Ziel. Das Ziel war nicht nur, um Wunder zu tun. Komisch, wir suchen immer, was die andere bewundert. Weil irgendwo es uns auch groß macht. Hä? Und dann kommen wir ganz, oh, wo ich mit der Schwester gebetet habe. Hei, kam meine Salbung. Vielen hatten schon gebetet, aber wo ich gebetet habe. Die wurde zerströmt, verändert. Und du hast 10 Zentimeter genommen. Hä? Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Wozu? Jesus wurde gesalbt in einem Ziel. Er wurde qualifiziert durch die Salbung zu verkündigen, das Evangelium. Und nachher, eine Folge der Salbung, Zeichen und Wunder begleitete ihn. Aber das sind Folgen, es ist nicht ein Ziel. Das sind Folgen, Heilung, Dämonen austreiben, das ist nicht das Ziel, das sind die Folgen. Und wir suchen immer die Folgen, aber vergessen den Ziel. Wir suchen nicht, die Menschen zu Jesus zu führen. Wie viele Christen sind daran gar nicht interessiert? Der Nachbar ist ungläubig, schon jahrelang interessiert sie nicht. Sie haben es gar nicht versucht, ihm mal von Jesus zu reden. Ja, wissen Sie, mit dem Nachbar will ich gute Verbindung haben. Eine Gemeinde wie diese sollte brennend sein. Ihr seid qualifiziert, wie unser Meister, um das Evangelium zu verkünden. Das ist der Ziel. Petrus sagt das Folgende, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von den Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist die Qualifikation, die welche du bekommst, um diesen Ziel zu erreichen. Und dann hast du Freude. Letztens kam mein letzter Sohn, der war so froh, hatte seinen Freund zu Jesus gebracht in einem Abend, Jugendabend. Und am Ende hat der junge Mann seine Hand erhoben, um sein Herz Jesus zu geben. Mein letzter, der war so glücklich. Obwohl mein letzter mir graue Haare gemacht hat. Hey, der war schlimm. Der war nicht einfach. Der ist jetzt bald 20. Weißt du, wenn du kleine Kinder hast, da sagst du dir, die sind so süß, ich könnte sie fressen. Wenn sie mal groß sind, sagst du dir, Mensch, hätte ich sie gefressen. Ja, ja, so ist es. Der hat mir das Leben sauer gemacht. Mit 16 kam er zu mir und sagte so, von jetzt ab komme ich nicht mehr in die Kirche. Mit 16. Ja, wenn du Vater bist, da kommt zuerst das Fleisch. Ich werde dir die Hände auflegen, aber auf die Nase. Du kommst, ich komme nicht mehr. Du kommst, ich komme nicht mehr. So fängt es an. Er lebte 2 Jahre weit von uns, 180 Kilometer, von 60 bis 18 Jahren. Und dann fing er an, auch Rauchgift zu rauchen und so weiter. Und es wurde immer schlimmer. Ich hatte Evangelisation und man ruft mich an. Ich war 500 Kilometer weit von zu Hause. Herr Peter Schmidt sagte, ja, hier ist die Polizei von Mühlhausen. Wir haben euer Sohn. Er hatte Droge auf sich. Das war in der ganzen Zeit, wo wir mit dem Bau still waren und wo Benjamin auch krank war. Aber von dem hatte ich noch nie gesprochen. Und ich dachte, Herr, was soll jetzt sein mit dem? 3 Jahren so. 3 Jahren. Der kam jeden Abend mit roten Augen. Und ich dachte, Herr, du alleine kannst ihn verändern. Du alleine. Und über einmal passierte es. Vor etliche Wochen kam Gott, hat ihn berührt. Über einmal am Dienstagabend ging er zu seiner Mutter und sagte, welche Zeit ist es? Sagte sie, was? Sagte er, der Gottesdienst. Sie sagte, am 7. Die hatte fast einen Schock. Kam angekleidet, wie er war. Wo der Altarruf war, erster, der die Hand auf erhebt, war er, kam nach vorne. Er war so weit mit seiner Droge, dass, wenn er keine Droge hatte, konnte er nicht mehr schlafen, hatte Schmerzen überall. Und da sagte er, Gott allein kann mir helfen, aber ich glaube, er wird es tun. Und der Herr hat ihn befreit. Und jetzt sehe ich ihn, der Freude hat, wenn er seine Freundin zu Jesus bringt. Der Geist Gottes wirkt heute noch. Er qualifiziert uns mit einem Ziel. Nicht nur, dass wir Gott erleben, aber er will, dass wir Gott erleben in dem Bereich, wo er für uns bereitet hat. Jeder wird nicht wie Moses das Meer trennen. Versuch es. In den Ferien, nimm einen Stock und schlag mal rein. Wenn es passiert, werde ich schon etwas hören davon. Jeder wird nicht Feuer vom Himmel nach unten auf den Berg wie Elia rufen. Aber jeder wird Gott erleben im Bereich, der seiner ist. Wofür Gott ihn gerufen hat. Deshalb willst du Gott erleben, dann komm und steige ein in der Vision, die Gott hat für dich. Fang an zu tun, was er von dir erwartet. Wenn du erwartest, Gott zu erleben, ohne zu tun, was er von dir erwartet, wirst du ihn nicht erleben. Ich habe jetzt Gott erlebt mit diesem Bau, nur weil wir gehorsam waren, wo er gesagt hat, fang an, haben wir angefangen. Hätten wir nicht angefangen, hätten wir auch da Gott nicht erlebt. Die Apostel haben oft Gott erlebt. Warum? Weil sie auch getan haben, wofür sie qualifiziert waren, das Evangelium zu verkünden. Da haben sie Gott erlebt. Warum sind so viele Gemeinden, die wachsen nie? Weil die Leute nicht rausgehen, das Evangelium nicht verkünden. Sie wollen Gott erleben, aber Gott privat erleben. Zu Hause. Und wenn sie mal krank sind, brauchen sie ein Wunder oder eine Heilung. Dann kommen sie. Hallo, Gott erleben bedeutet viel mehr, viel besser, viel tiefer. Und dann, wenn du krank bist und du ihm dienst, dann kommt er dir zur Hilfe. Aber dann bist du nicht nur da, ich will Gott erleben, ich will Gott erleben. Ja, in unserer Gemeinde erlebt man nicht Gott. Man kommt in die Gemeinde und Gott sollte so Wunder tun, um dass uns gefällt. Oh, war schön, der Blinde, der wieder gesehen hat, heute Morgen. Schön, der andere, der stumm ist. Ja, wenn alle geheilt sind, was macht ihr nachher? Dann musst du einen Kranken bringen. Ja, wenn du schon nicht gehst, wenn sie gesund sind, dann holst du sie auch nicht, wenn sie krank sind. Bruder, Schwester, Gott erleben bedeutet, Herr Jesus, ich bin bereit zu tun, was du willst. Und wenn ich nicht mehr bin wie die anderen Menschen, egal. Und wenn auch meine Ideen sich verändern sollen durch deinen Heiligen Geist, ich will es. Aber ich habe verstanden, du schenkst mir den Heiligen Geist und du qualifizierst mich, um dass ich tue, was du willst. Die Qualifikation im Alten Testament war Prophet, wie ich es gesagt habe, war Könige und Priestern. Aber ich möchte dir was sagen. Im Neuen Testament, und das sagt schon Joel im Alten Testament, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure... Hört ihr? Wer soll die Träume haben? Die nicht mehr träumen, die Alten. Die Alten haben keine Hoffnung mehr, oft in der Welt. Die träumen nicht mehr. Bei Gott sind die Alten, die träumen. Ich rede nicht von dir, Eltern. Mit meinem Vater muss ich alles lachen. Der kommt zurück und sagt, weißt du, ich war bei der alten Schwester da. Er ist 88. Die war 78, er war bei der alten Schwester. Hey, der ist noch fit, frisch, noch Träume. Die Alten sollen träumen. Und jetzt geht es weiter. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und an Pfingsten kam der Heilige Geist über alle, die da waren. Wozu? Sagt Jesus, um dass sie Zeugen werden. Das war die Qualifikation. Er hat sie qualifiziert dafür. Dafür. Für nichts anderes. Dafür. Und wenn du das mal verstanden hast, dann weißt du, ich bin gerettet, qualifiziert für das Evangelium zu verkünden. Und jetzt kann ich mich erwarten, wenn ich das Evangelium verkünde, Gott zu erleben. Gott zu erleben. Hallo. Gott zu erleben. Ich war letztens und ich ende mit dem, weil ich nur am zweiten Punkt bin von einer Predigt, die mehrere Punkte hat. Ich war in Afrika vor etliche drei, vier Monaten und da beteten wir, haben wir zuerst das Evangelium verkündigt. Jesus ist gestorben für jeden Sünder. Und dann haben wir auch gebetet für die Kranken. Da waren so viele, oft haben wir nicht immer die Hände aufgelegt. Und es war in Senegal. Senegal sind 90% Moslems. Und die hatten ein Verantwortliche des Moslems gebracht, der lahm war, nicht mehr gehen konnte. Am Ende des Gottesdienst ist er aufgestanden und ging nach Fuß nach Hause. Und jetzt haben die Moslems dort ein großes Problem. Weil nicht Jesus den Prophet ihn geheilt hat, aber Jesus den Gottes Sohn. Ein Junge war da 10 oder 12 Jahre alt. Er hatte einen Unfall. Und durch diesen Unfall hat sich den Arm hier, die Achsel, gebrochen. Aber in Afrika, es kommt darauf an, wo du bist, kannst du nicht ins Krankenhaus, wie du willst. Und mit der Zeit ist das zusammengewachsen. Da war kein keine Möglichkeit. Der Arm war steif, weil hier alles zusammen, die Knochen zusammengewachsen sind. Und später gingen sie in ein Krankenhaus, wo sie das gerönt haben. Und wo sie gerönt haben, haben sie das festgestellt. Weil auf dem Röntgenblatt konnte man sehen, wie alles verwachsen ist. Sude, ich weiß nicht, wie er das sagt, geschweißt ist. Verknobelt oder ja. Im Gottesdienst, wo das Gebet kam, über einmal der Junge erhebte seine Hände, war total geheilt. Gott erleben, das ist nicht die Fragen, die richtige Fragen, bist du bereit zu tun, was er sagt. Und dann werden die Zeichen nachfolgen, denen, die das Evangelium verkünden, denen, die an Jesus glauben, denen, die getauft sind. Die erste Frage ist nicht Gott erleben. Die erste Frage ist, bin ich jetzt bereit, Gott gehorsam zu sein, erfüllt mit deinem Geist zu gehen? Und Mensch, hier habt ihr so viele Städte. Eine Stadt ist neben dem anderen. Wenn man hierher kommt, weiß man, wenn es anfängt, aber wenn es endet. So viel, Düsseldorf und so weiter. Düsseldorf braucht Menschen, die das Evangelium verkünden, qualifiziert von oben, die bereit sind, auch nicht zu sein wie die anderen, auch wenn man sie auslacht, egal, aber die gehen und die handeln. Darf ich ein Halleluja hören? Es stand geschrieben in meinen Noten, aber... Halleluja. Bruder, Schwester, ich ende damit, ich mache morgen weiter. Wenn du weiter hören willst, komm zurück. Aber nehme deine Freunde mit. Nehme die, die nicht gläubig sind. Wir wollen nicht nur so schöne Abenden unter Christen. Wir wollen Abenden mit denen, die Jesus nicht kennen. Wir wollen uns freuen, wenn sie zu Jesus kommen. Wir hatten Taufen da. Und unter diesen Täuflingen, da waren zwei Türken, Moslems. Und wisst ihr, was schön war? Diese zwei Moslems waren tauben Leute. Und wisst ihr, wie sie zu Jesus gekommen sind? Durch andere Tauben, die von dem Geist Gottes erfüllt sind. Die sind noch nicht geheilt, aber die Zeugen von Jesus mit Zeichen, die haben sich bekehrt. Wir dürften sie taufen. Und ich kann euch sagen, wo sie erklärt haben, warum sie sich taufen lassen, es war klar. Sie wussten, was sie tun. Sage nicht, ich kann nicht, wenn die Tauben es können. Hey, wenn die Tauben Zeugen können, was ist denn mit denen, die reden können? Schaut mich nicht so an. Etliche sagen, Mensch, ich bin gekommen mit dem Gewiss, das ruhig war, jetzt gehe ich nach Hause. Das Gewiss ist nicht mehr so ruhig. Ich bin nicht hier, um euch Druck zu machen. Ich möchte euch ermutigen und sagen, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich von hierher nach Hause gegangen bin. Hierher oder, nein, Rostock, ich war in Rostock, bin ich im Flieger. Und da hatte ich eine Dame neben mir. Und ich hatte ein Buch vom Luther, die Geschichte vom Luther, habe wieder durchgelesen. Und dieses Buch hatte ich meinem Vater geliehen. Und mein Vater hat es gelesen, aber draußen auf seiner Terrasse. Und einen Tag kommt er zurück und bringt mir das Buch voll Löcher. Ich sagte, ja, was hast du mit dem Buch gemacht? Dann sagt er, er hat mich nicht gleich in die Augen geschaut. Er sagte, hör, die Schnecken haben das Buch gefressen. Sagt die Mensch, du liest so langsam, dass die Schnecke Zeit haben, das Brot zu fressen. Aber ohne Witz, die haben Löcher reingemacht. Dieses Tier. Hattet ihr das schon gesehen? Ich habe ja ein Foto vom Buch. Und dann natürlich war ich in meinem Flieger mit meinem Buch und den Löchern. Und weißt du, wenn du im Flieger sitzt, ob du es willst oder nicht, aber der Nachbar über einmal schaut doch, was du tust. Aber er will es nicht zeigen. Dann schaut er so. Und wenn du ihn anschaust, und ich sah, dass diese liebe Dame, die neben mir war, sie schaute sie wieder. Die war so neugierig. Und über einmal, es war eine Frau, sagte sie, hören Sie, lieber Mann, ich halte es nicht mehr aus. Kann ich euch fragen, was sind diese Löcher? Wozu? Dann sagte ich ihr, Mensch, liebe Dame, die Schnecken wollten Luther fressen. Und da antwortete die, sie hat mir geantwortet gleich, das waren katholische Schnecken. Aber von diesem Punkt ab konnte ich das Evangelium verkünden. Nun, wo ich anfing, von Jesus zu reden, da war sie nicht mehr so froh. He? Rede von Jesus, wo du bist, wo du stehst. Letztens war ich im Wald und da war ein Mann, der war am Rasenmähen. Und ich sagte ihm nur, Dankeschön für was Sie tun. Der war bewundert, dass ich ihm Dankeschön sage. Und von dem Augenblick ab konnte ich mit ihm reden. Eine halbe Stunde, drei Viertel von Jesus. Sagte mir, ich will kommen, ich muss sehen. Ich muss sehen. Es ist einfach. Es ist eine Freude. Wir sind qualifiziert dafür. Du hast den Geist Gottes bekommen und dann erlebst du Wunder. Dann erlebst du Wunder. Heute Morgen, vor, dass ich gekommen bin, hatte ich meinen Sohn, der in der Schweiz ist. Sagte mir, Papa, ich bin so froh. Gestern Abend war ich so in einem Abend, wo wir auch für die Kranken gebetet haben. Und da kam ein Mann, der hatte kein Gefühl mehr im Rücken. Und ich habe für ihn gebetet. Über einmal fing er zu weinen. Dann sagte ich, haben Sie Schmerzen oder ist etwas, das nicht geht? Sagt er, nein, ich habe wieder Gefühl, aber mein Nerv ist durchgeschnitten. Wenn du handelst, dann erlebst du Gott. Aber solange du erwartest, dass du Gott erlebst für dich selbst, vergiss es. Komm zu Jesus. Stell dir die gute Frage. Stell dir wieder die Frage des Wesens, warum du hier bist. Was machst du hier? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum bin ich Christ? Um eine Religion